ARD.
Seitdem ich eben in der Beziehung bin, bin ich bereit, Sachen mehr aufzugeben von meiner Freiheit. Mhm. Und andersrum habe ich das Gefühl nicht.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR2.
Wir freuen uns, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Wir, das sind Paartherapeut Erik Hegmann und ich, Host Maria Richter. Moin, Erik.
Hallo, Maria.
Nach 3 Monaten Beziehung in der Paartherapie, mal ganz allgemein, was sind deine ersten Gedanken, wenn du das hörst?
Erstmal sage ich, was für eine großartige Idee, weil man kann mit Paartherapie gar nicht früh genug anfangen. Einfach weil, wenn es Spaß macht, dann lerne ich Werkzeuge viel, viel besser und auch gründlicher und nachhaltiger, sodass ich dann in Stresssituationen, die irgendwann mal kommen müssen, da brauchen wir uns nichts vormachen, dann kann ich auf die besser zurückgreifen.
Benjamin und Nora haben genau das gemacht. Sie sind zu Beginn ihrer Beziehung zu uns gekommen.
Ich bin Benjamin, 39 Jahre alt, gebürtig aus dem schönen Westfalen und bin zum Studium nochmal nach Hamburg gekommen. Und eigentlich bin ich Illustrator, bin dann etwas abgerutscht in das Thema KI und das ist jetzt so mein Steckenpferd geworden. Und für uns ist es auch so, dass wir denken, die kleinen Ungereimtheiten, die wir sonst so haben, vielleicht im Alltag auch, dass es gut ist, die professionell einfach aufarbeiten zu lassen, um dann sozusagen so eine Art von Beziehungspflege auch mal nach außen zu tragen und zu professionalisieren und das Ganze auch in einem Rahmen stattfinden lassen, wo man sich halt auch geborgen fühlt.
Ich bin Nora, ich bin 31, arbeite im Tourismusbereich. Warum wir heute hier sind, würde ich sagen, also wir sind jetzt seit 3,5 Monaten fest zusammen, kennen uns aber schon seit fast 1,5 Jahren jetzt. Und wir haben einfach von Anfang an gemerkt, dass wir gerne eine sehr gesunde Beziehung aufbauen möchten. Auch hinsichtlich Kommunikation, haben da auch schon viele Sachen gemacht, waren deswegen auch einmal schon mal in der Paartherapie, sondern ja noch früher in der Beziehung, weil wir einfach nicht möchten, dass negative Dynamiken sich entwickeln und das dann irgendwann zu einem Thema wird, wo man dann immer wieder in Konfliktsituationen sozusagen zurückgeht, weil man sagt, das hat man ja schon mal so gemacht oder das und das schon mal passiert, sondern wir arbeiten eigentlich so an der Beziehung, dass wir da in diese negativen Dynamiken nicht rein möchten.
Wie war das Kennenlernen?
Ja. Willst du anfangen, oder?
Ja, genau. Also wir beide waren sozusagen nochmal Spätstudierende und waren beide von unserem Studium her im Ausland und hatten für dieses Auslandssemester beide ein Auslandsstipendium. Und die haben ein Alumni-Treffen gemacht und bei diesem Treffen haben wir uns kennengelernt. Und dann fand ich Benjamin damals ganz toll und zum ersten Mal, dass ich einen Menschen in der Hinsicht so toll fand. Ich war vorher noch nie in einer Beziehung und dachte auch eher, dass ich aromantisch bin, also dass ich nicht in die Richtung romantischer Beziehung gehe. Und da war auf einmal dieser Mann, der mich aber dann doch auf einmal anders interessiert hatte, als ich das sonst vorher immer erlebt habe. Ich weiß noch, dass ich es interessant fand, weil bei der Veranstaltung dann auch manche aus ihrem Auslandssemester berichtet hatten und er war eben in Israel und dann war ich so, ach, total cool. Ich war letzten Monat erst in Jordanien, also ähnliche Region und dadurch war ich da nochmal fasziniert davon, weil es auch ein spezielleres Auslandssemester war als jetzt dann andere. Und da fand ich ihn halt schon interessant, allein schon von dem Thema her. Weiß ich nicht, ich fand ihn auch attraktiv ab der ersten Sekunde. Mhm. Und da ja, war auf einmal schon so ein Wechselspiel, was mir an dem Tag, glaube ich, selbst nicht so bewusst war, sondern dann erst im Nachhinein, als ich das Gefühl hatte, okay, ich habe ja seine Nummer bekommen, ich muss ihm unbedingt nochmal schreiben.
Wie kamst du an die Nummer? Hast du ihn gefragt?
Ich habe seine Visitenkarte bekommen. Wir waren, weil da ganz viele Studierende waren, abends dann auch noch feiern. Und da hatte er mir Eintritt vorgelegt, weil ich kein Bargeld hatte. Und habe dann zu ihm gesagt, ja, ich kann es ja per PayPal zurückzahlen. Und dann hatte er mir seine Visitenkarte gegeben, so von wegen, ja, hier ist meine E-Mail-Adresse drauf, da kannst du es machen.
Jetzt sagst du, du hattest nicht viel Beziehungserfahrung vorher. Aus dem Grund war das ein strategischer Move, zu sagen, ich habe kein Geld und ich schicke es dir per PayPal, um den Kontakt herzustellen?
Ich hatte wirklich kein Bargeld zu dem Augenblick und ich hatte auch schon ein bisschen Alkohol-Intus. Aber ich glaube, am nächsten Tag war es auf jeden Fall, dass ich diesen Grund nochmal hatte, seinen Kontakt zu bekommen, war auf jeden Fall da. Ja.
Also du hältst da einen Vortrag und dann Was passiert dann? Dann kommt Nora auf dich zu, oder?
Ich saß vor Nora, deswegen habe ich sie tatsächlich einfach gar nicht wahrgenommen. Also wirklich erst an dem Abend, als wir dann feiern gegangen sind. Da waren wir dann zusammen unterwegs und dann sind wir dann noch zusammen in den Club gegangen und dann habe ich sie gefragt, beim Tanzen habe ich sie ganz spontan geküsst und habe gefragt, ob wir nach Hause gehen wollen.
Was ging dir durch den Kopf, als du sie gesehen hast zum ersten Mal?
Sie ist mir aufgefallen, das allererste Mal. Wir waren auf einem auf so einem Boot und das war so eine Abendveranstaltung. Wir haben da gegessen und getrunken und dann ging nachher auch dann die Musik los und es wurde so ein kleiner Mini-Dance-Floor eröffnet. Ja, man kann es so sagen, als du deinen Hintern für mich geschüttelt hast, sozusagen. Da war dann auf jeden Fall so, aha, okay, ja.
Okay, genau. Mhm. Bis ihr ein Paar geworden seid, hat es jetzt dann allerdings noch ein bisschen gedauert.
Ja.
Wie war der Weg dahin?
Sie hat dann ja mit mir Kontakt auch aufgenommen und dann war es erstmal so, dass es auf was Lockeres hinauslief. Das war auch von dir so beschrieben. Ich hatte mich dann sozusagen auch darauf eingelassen. Und dann war es aber so, dass Nora dann den PCT gelaufen ist. Das ist ein Wanderweg in Amerika, wo man auch erstmal mal so 6 Monate lang unterwegs ist, nur am Wandern. Und deswegen war das schon auch sozusagen, das ist ein definierter Zeitraum, der dann auch vorbei ist. Und dann gab es auch diese Situation, dass du dann doch ein bisschen mehr an mich gedacht hattest und dann auch gesagt hast, okay, ich glaube, ich brauche jetzt Zeit für mich oder ich breche den Kontakt auch ab. So. Was dann für mich schade war, aber war auch okay so, weil ich meine, ich hatte mich sozusagen auch ein bisschen mehr darauf eingelassen. Und dann aber haben wir dann doch noch wieder ein bisschen mehr Kontakt aufgenommen. Und dann gab es diesen Moment für mich. Ich war dann mit Freunden im Urlaub und ich hatte da ein Buch gelesen, wo ich ihr dann auch von erzählt habe und so. Und ich fand dieses Buch ganz klasse und dann ist mir das aber im Bus abhanden gekommen. Also ich habe es irgendwie da vergessen. Und dann habe ich ihr auch davon erzählt. Und dann kam ich nach Hause und dann, weil ich hatte auch irgendwie schon im Internet danach nochmal recherchiert, so von wegen, ob es dieses Buch auch nochmal gibt. Oder es ist eigentlich schon ein antikes Buch. Und dann lag dieses Buch auf einmal bei mir. Und ich dachte so, habe ich auf irgendwas drauf geklickt oder auf irgendwas? Also ich habe es nicht verstanden, warum dieses Buch jetzt auf einmal, ich habe das nicht in Verbindung gebracht. Und dann habe ich dir das auch so erzählt und so, das ist völlig verrückt. Also da wurde mir dieses Buch zugeschickt so. Und dann hatte sie ein Smiley gemacht so bei WhatsApp irgendwie so, komisch, wo kommt das wohl her? Und darauf ist es dann mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte dann so, okay, alles klar. Und das war aber für mich dann auch so ein Moment, wo ich war einfach baff, weil ich kann mich nicht erinnern, dass jemand vorher so aufmerksam gewesen ist mir gegenüber. Diese kleine Geste hat für mich tatsächlich einfach auch so ein Stück weit mein Herz geöffnet, weil ich war vorher eigentlich auch so, ja, ich bin nicht bereit für neue Beziehungen und ich müsste sowieso auch erstmal ganz viel lange kennenlernen. Und nee, aber da habe ich sozusagen ein bisschen Vertrauen gewonnen, dass das ja offenbar eine Person ist, die mich auch wahrnimmt, über mich als Person hinaus. Also die auch meine Wünsche und Bedürfnisse tatsächlich auch wahrnehmen kann. Das war auch für mich der Grund, wo ich dann auch gedacht habe, ich weiß nicht, was daraus wird, aber ich glaube, ich möchte diese Person näher kennenlernen.
Guter Job.
Das sage ich dir auch immer noch.
Das war ein guter Job. Erzähl mir ein bisschen von dieser Reise, die du da gemacht hast und warum hast du sie gemacht und wie war das, sich nach diesem Kontakt von ihm auf diese Reise zu begeben und was hast du während dieser Reise erlebt in Bezug auf die Gedanken zu ihm?
Also bei mir war das dann allgemeiner, als wir dann auch dieses über den Winter was Lockeres haben, da habe ich dann schon von Treffen zu Treffen gemerkt, dass ich einfach so mich schon auf das nächste Treffen dann total gefreut habe, auch mehr von mir ausging. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall schon eine anstrengendere Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, es kommt hauptsächlich nur was von mir. Und dann, genau, wussten wir aber, wie Benjamin ja vorhin erzählt hat, dass ich aber im April in die USA gehen werde für mehrere Monate. Das stand halt schon fest, bevor wir uns kennengelernt haben. Und davon hätte ich mich auch nicht abbringen lassen, weil das so ein Lebenstraum von mir war, das zu machen. Mhm. Als da aber unser finaler Abschied sozusagen war, da habe ich dann immer so richtig gemerkt, okay, ich glaube, ich habe wirklich Gefühle für ihn entwickelt. Und habe ihm dann damals auch einen Brief geschrieben, einfach wo ich dann alle meine Gedanken runtergeschrieben hatte und habe ihm den dann geschickt. Und dann auch während der Wanderung in den USA war es bei mir wirklich so, also ich habe den alleine gemacht, aber man lernt andere Wanderer kennen. Aber trotzdem ist man so gefühlt 24/7 mit seinen eigenen Gedanken halt einfach in den Wildnis irgendwo in den Bergen.
Da waren viele Gedanken an ihn.
Ja, unter anderem. Also jetzt nicht nur, aber da war ich dann immer wieder, bin ich zurückgesprungen, so was wäre, wenn ich nicht was Lockeres vorgeschlagen hätte, sondern Dating vorgeschlagen hätte, so wären wir dann gelandet. Und währenddessen haben wir dann also alle paar Wochen mal bei WhatsApp nochmal geschrieben, weil ich hatte auch oft kein Handyempfang, wirklich für eine Woche oder länger. Und deswegen war das dann eh, wenn überhaupt, sporadisch. Und war dann immer, wenn wir aber geschrieben haben oder ich habe mein Handy mal wieder im Empfang gehabt und ich hatte dann doch mal eine Nachricht von ihm, habe ich halt gemerkt, wie glücklich mich das gemacht hat. Und halt glücklicher, wenn ich jetzt eine Nachricht von Jana trotzdem einer guten Freundin oder so bekommen habe, sondern da war halt schon dieses Emotionale mehr dabei. Und dann musste ich diesen Trail aber ungefähr bei der Hälfte der Wanderung abbrechen, weil ich Schulterprobleme bekommen habe. Jetzt im Nachhinein sage ich, sonst würden wir nicht hier sitzen, weil sonst hätte ich das Buch ja nie geschickt. Ich musste erst im Urlaub. Ich war jetzt schon gerade auf der Zeit, von den USA wiederzukommen und habe dann halt ja online ihm das Buch bestellt. Und habe es aber dann tatsächlich erst noch bereut, ihm das geschickt zu haben. Habe noch Freunden gesagt, ich habe so eine dumme Aktion gemacht.
Darf ich fragen, warum diese Zweifel?
Ich glaube, da kam diese Unsicherheit hoch, zu denken, ja, es ist ja doch eigentlich nur einseitig und vielleicht ist es jetzt gerade zu viel für ihn, dass ich ihm halt auch irgendwie ein Buch gerade schenke.
So. Da kam eine Furcht vor Zurückweisung?
Ja, das auf jeden Fall. Hm. Und wir waren zu dem Zeitpunkt eben, weil ich wusste, dass ich dann irgendwie 2-3 Wochen später nach Hamburg komme. Und da waren wir eigentlich auch schon wieder verabredet, aber bis zum 12 Stunden vorher war ich wirklich noch mit Freunden am Reden, ob ich wirklich zu ihm fahre.
Du hast gesagt, du hattest vorher keine Beziehungserfahrung und du hattest eigentlich auch keine Interessen an romantischen Beziehungen.
Ja.
Dieser Impuls, etwas zu wagen, trotz der Furcht vor einer Zurückweisung, war das jetzt ein neues Erlebnis, neue Emotionen für dich?
Also eine Beziehung Richtung einem anderen Menschen, auf jeden Fall. Etwas Neues zu wagen, so lebe ich mein Leben.
Den Eindruck hatte ich auch.
Ja.
Trotzdem ist das ja schon mutig.
Mhm. Ja, es war auf jeden Fall was anderes und es hat... Also ich hatte dann zwischen diesen Gefühlen Richtung ihm und der Unsicherheit aber auch irgendwie total viele innerliche Konflikte, weil auf einmal eben Gefühle oder Gedanken da waren, die ich halt vorher in meinen 30 Jahren davor nie gehabt habe.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein ja, wilder Emotionscocktail ist, der da passiert. Zwischen Hoffnung, Sehnsucht, Ängsten, Sorgen, gleichzeitig aber auch sehr viel Neues.
Ja. Das war schon sehr viel auf einmal.
Mhm. Wie kamt ihr dann zusammen nach der Reise?
Genau, dann war es so, dass ich dann ausgesprochen habe, du, ich glaube, ich möchte dich mehr kennenlernen. Und dann begann eigentlich erstmal so richtig die Dating-Phase. Und dann haben wir auch strategisch Sachen gemacht, wie beispielsweise, dass wir eine gemeinsame Reise geplant haben. Ich weiß... Reisen können anstrengend sein, da clasht man aufeinander, man ist aber ein bisschen im Alltag. Aber das ist eine gute Möglichkeit, eine andere Person kennenzulernen. Also haben wir das gemacht und es war wunderbar, es war ganz klasse. Und das hat mich halt auch noch mal mehr dann dazu gebracht, zu sagen, oh, wir scheinen auch offenbar gut miteinander reisen zu können. Ja,
es lief gut.
Wie war das für dich, Nora? Der sagt jetzt plötzlich, nachdem er vorher ja eher signalisiert hat, weiß nicht, Jo, ich möchte dich kennenlernen. Lass uns was zusammen unternehmen. Was ist bei dir passiert?
Ich hatte auf einmal mega Glücksgefühle, dann doch irgendwie eine Erleichterung, eben, dass ich ja nicht zurückgewiesen wurde. Und dass diese Kraft, die mich das bisher schon so emotional für mich halt gekostet hatte, jetzt so eine kleine Art Belohnung bekommen hat.
Dein Mut wurde belohnt.
Ja.
Das war die Erfahrung.
Mhm. Genau.
Toll.
Ich war aber auch aufgeregt auf das, was halt dann jetzt kommt, weil das habe ich ja noch nicht gemacht. Das ist auch ein Thema, was wir heute immer wieder ein bisschen haben, aber es besser wird, dass ich halt trotzdem weiterhin Unsicherheiten halt einfach habe in der Beziehung. Das zieht sich so ein bisschen durch, leider. Aber trotzdem war es ja so das erste Mal diese Bestätigung für mich.
Wann habt ihr dann gesagt, und jetzt sind wir ein Paar?
Das war für uns auch ein bisschen schwierig herauszufinden, weil dann kam der November. Das war sozusagen dann halt 24. November war so der Jahrestag. Ich glaube, für mich war es auch so, dass ich dann dich das erste Mal meine Freundin genannt habe. Das war, glaube ich, auch im November. Und genau, und dann kam ja auch die Adventszeit. Da war natürlich der Druck auch ein bisschen da, aber ich meine, wir hatten vorher auch ein bisschen darüber gesprochen, so wie machen wir das jetzt mit Weihnachten und sowas. Und du hattest mir dann schon einen Adventskalender vorbereitet auch. Also ich wollte dann auch einen Adventskalender machen und da hatte ich dann, ja, habe ich das Ganze auch gestalten wollen, wie so ein Crescendo. Also sozusagen kleine Aufmerksamkeiten immer über den Monat hinweg und ganz am Ende nur noch ein Briefumschlag mit den drei Worten. Ich konnte sie ja vorher noch nicht sagen, aber...
Dramaturgisch schon gut vorbereitet.
Ja, genau, richtig. Also, aber ich musste wirklich,
muss
es war
ich
schon
sagen.
Anstrengend, aber deswegen war das halt so, okay, ab dem 24. Wir haben uns dann im Nachhinein eigentlich darauf geeinigt, dass der 24. der Tag ist, an dem wir zusammen sind. Realistisch gesehen war es eigentlich ein schleichender Prozess.
Der war aber orchestriert.
Ja, der war ein bisschen orchestriert von mir, tatsächlich.
Ja. Wie kam diese Dramaturgie bei dir an?
Es war anstrengend, weil ich einfach auch gefühlsmäßig schon ja länger involviert war, hatte ich schon so Feuer im Kopf. So, wir hatten halt zu dem Zeitpunkt schon gesagt, so, ja, ich mag dich oder ich hab dich lieb, aber wir hatten halt noch nicht ich liebe dich gesagt. Und ich hatte aber schon das Gefühl, ich könnte es langsam aussprechen. Und hat mir einmal einen Abend, da hat er zu mir so gesagt, so ja, so, wir sind ja jetzt zusammen, oder also so fest nicht, aber ich habe dich zum ersten Mal jetzt Freunden, auch als Partnerin oder Freundin vorgestellt. So, das war dann für uns diese Schwelle, ja, wir sind ja jetzt dann anscheinend zusammen, wenn wir uns so ja anderen Leuten vorstellen. Aber ich bin noch nicht bereit für die drei Worte, hat er mir mal gesagt. Dann war ich so, okay, gut. Und hat aber in dem Augenblick auch mich drum gebeten, sie selbst aber noch nicht zu sagen. Und da war ich halt für mich selbst so ein bisschen, aber wenn ich doch fühle, dass ich sie gerne sagen möchte, warum bekomme ich gesagt, ich soll sie nicht sagen.
Hätte nicht so gut in die Planung gepasst.
Ja, genau, das wusste ich aber dann ja einen Monat später erst. Genau. Deswegen, das war für mich so emotional in der Hinsicht auf jeden Fall auch anstrengend, weil ich halt schon bereit gewesen wäre. Und wir waren dann auch im Dezember noch eine Woche zusammen im Urlaub auch. So auch schön in den Bergen wandern, was so meine Komfortzone ist. Und da dachte ich halt auch so, so oben auf dem Berggipfel, wo wir nach ein paar Stunden im Schnee zusammen hochgewandert sind, wäre eigentlich so voll der schöne Moment gewesen. Aber er hat mich ja kurz vorher darum gebeten, es noch nicht zu sagen.
Hat sich am Ende für dich das Warten gelohnt?
Ich glaube, es ist so ein Mix. Also als dann auf einmal den Umschlag halt am 24. Dezember aufgemacht habe, war es halt schon... schön, da die Karte einfach nur mit, so, weil vorher waren dann immer Komplimente dabei oder so Quality-Time-Sachen, so Art Dates, die wir zusammen machen und dann, dass da wirklich halt nur die drei Worte drauf standen, war dann schon schön auf jeden Fall. Ich habe es aber in dem Augenblick tatsächlich dann nicht direkt zurückgesagt, sondern einen Tag später, weil ich glaube, bei mir erstmal noch diese Anspannung da war, die trotzdem so ein bisschen abgefallen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, so im Nachhinein bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich finde es natürlich schön, dass es dann so an Weihnachten so ein Weihnachtsgeschenk war. Und trotzdem ist es bei mir manchmal noch im Kopf so, ich hätte es aber ja auch vorher schon sagen können.
Hier ist ein Unterschied zwischen Planung und Spontanität.
Was eigentlich andersrum ist. Eigentlich bin ich die Person, die komplett durchgeplant ist.
Mhm.
Ja.
Aber interessant, dass du das dann aushalten musstest.
Ja, das war auf jeden Fall, ja, also jetzt nicht komplett negativ anstrengend, weil wir waren ja auch schon Art zusammen. Und ich
aber ist trotzdem mit angezogener Handbremse ein bisschen fahren.
Ja, genau. Müssen. Ja.
Ja. Mhm. Ganz lieben Dank. Sehr schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte.
Warum hat dich bei den beiden als allererstes die Kennenlerngeschichte interessiert? Du fragst das ja Paare öfter mal, aber meistens machst du das so im Laufe dieser 4-5-Stunden-Sitzung. Bei denen hast du gesagt, erzählt mal erstmal, wie kam es denn dazu?
Ich wollte mehr ein Gefühl bekommen, was ist das, was die beiden verbindet? Denn ich hatte schon den Eindruck, ja, das ist eher ja eine Art Workshop, die wir hier jetzt gleich machen. Die wollen Tools kennenlernen. Wie können sie sicherstellen, dass das, was sie haben, nicht kaputt geht? Und deswegen, ja, wollte ich erstmal wissen, was ist das denn, was sie haben?
Sie sagte ganz am Anfang, sie dachte, bevor sie Benjamin getroffen hat, dass sie aromantisch wäre. Was genau bedeutet das?
Meine Definition in diesem Moment von dem Begriff aromantisch war, ich habe bis dahin kein Interesse an romantischen Beziehungen gehabt oder erlebt. Das heißt, ich wollte keine Beziehung eingehen und ich war nicht aktiv auf Partnersuche.
Was bedeutet das auch für die beiden, dass das jetzt aber ihre erste feste romantische Beziehung ist? Hat das eine Bedeutung überhaupt für Paare, wenn der eine schon ein wenig erfahrener ist als der andere?
Das bedeutet, dass es hier um Lernprozesse geht, um Erfahrungsprozesse. Ich muss ja erstmal mich reinfühlen. Ich habe ein Bild vor Augen, von dem ich noch nicht weiß, wie fühlt sich das wirklich an, wenn ich es lebe. Das ist schon sehr spannend und sehr neu und aufregend.
Man hatte ein bisschen das Gefühl, Nora musste sich auch schon sehr ins Zeug legen, um überhaupt zu dieser Beziehung zu kommen.
Zu Beginn der Beziehung gab es ein wahrscheinlich Ungleichgewicht des Interesses. Mhm. Das hat sich aber später geändert. Ich fand es interessant, wie sie beschrieben hat, was das mit ihr gemacht hat, dieses ganze Interesse, das da plötzlich bei ihr zum ersten Mal in dieser Form so aufpoppte. Mhm. Also was sie kannte, waren durchaus Affären, das waren andere Beziehungen, aber die Liebesbeziehung, das war was Neues. Und dieses Interesse war für sie auch was Neues, das sie selbst bei sich gespürt hat.
Die beiden haben relativ früh dann auch in ihrer Beziehung, als sie dann gesagt haben, sie sind jetzt offiziell zusammen, eine Reise geplant, also einen kleinen Urlaub, auch nicht lange, so ein Kurztrip. Für mich klingt das erstmal total schön und romantisch, auch und man möchte ganz viel Zeit miteinander verbringen und zusammen wegfahren. Benjamin hat das aber auch so ein bisschen beschrieben, für ihn war das auch strategisch. Mal gucken, wie wir in der Situation funktionieren. Es ist zwar noch kein richtiger Alltag, aber wir hocken irgendwie 24/7 aufeinander. Das ist schon bei ihm eher strategisch als vom Gefühl geleitet, hatte ich den Eindruck.
Ich finde es einen interessanten Gedanken, den du da aufbringst, denn da stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel von diesem Gefühl ist eigentlich immer Strategie? Mhm. Denn unsere Emotionen stehen ja für Bedürfnisse und das Bedürfnis dahinter ist, ich wüsste gerne, ist diese Person die richtige für mich oder nicht? Wie machen wir das im Dating? Normalerweise gehen wir irgendwann mal in die romantische Komödie und versuchen herauszufinden, lachen wir an den gleichen Stellen. Mhm. Wenn ich in die Metaebene gehe, dann weiß ich, es geht darum herauszufinden, sind wir auf einer Wellenlänge, denn Humor ist ein guter Gradmesser dafür, ticken wir gleich. Viele Paare machen, bevor sie zum Paar werden, den berühmten Städtetrip. Mhm. Und wie viel davon ist herausfinden, passen wir zueinander? Und dadurch Planung und Strategie. Und wie viel davon ist nur dieses, oh, da freue ich mich auf dich. Und möglicherweise, da freue ich mich auf dich. Was sagt mir dieses Bedürfnis auch noch?
So ein bisschen weiter ging die Planung dann auch. Sie haben erzählt, sie sind im November zusammengekommen. Dann stand irgendwie gleich so Weihnachtszeit vor der Tür, Kalender füreinander gebastelt. Also haben sich auch wirklich viel Mühe miteinander gegeben. Und auch da war so das erste, ich liebe dich. Ich sag mal so in 24 Schritten von Benjamin vorbereitet und geplant. Er hat auch gesagt, ich kann es dir jetzt noch nicht sagen, ich würde dich aber auch bitten, sag du es mir bitte nicht. Also auch da fühlt sich das für mich alles sehr nach, wir haben jetzt hier einen Plan, nach dem gehen wir und wenig Leichtigkeit an.
Ich hatte auch den Eindruck, dass ein Plan dahinter. Gleichzeitig ist dahinter auch sehr viel Ehrlichkeit. Mhm. Nämlich die Ehrlichkeit, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir tatsächlich gut sind zusammen für eine Beziehung. Und das hat er sehr früh transparent gemacht. Und jetzt ging es darum, lässt sie sich darauf ein oder nicht? Und das war ihre Entscheidung. Natürlich ist es ihre erste Beziehung. Auf der anderen Seite ist diese Frau Anfang 30, hat in ihrem Leben 7 Jahre lang die Welt alleine bereist. Das heißt, die muss nicht, glaube ich, tatsächlich beschützt werden in dieser Situation, sondern das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Und darauf hat sie sich eingelassen.
Im Gegensatz dazu ist Nora aber nichtsdestotrotz, auch wenn sie eine, wie wir schon gesagt haben, sehr starke, mutige Frau ist, sagt sie auch selber, hat sie wahnsinnig viele Unsicherheiten.
Die Unsicherheiten kamen dadurch, das hat sie so formuliert, weil sie nicht sicher war, hat er Interesse und wie geht sie damit um, dass er deutlich weniger Interesse hatte zu Beginn als sie. Das ist ja, glaube ich, etwas, was wir alle schon mal in unserem Leben als sehr schmerzhaft erlebt haben. Mhm. Wir sind verliebt und die andere Seite sagt, ich weiß nicht, vielleicht könnte sein. Ja. Und wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus für unsere nächste Beziehung? Was lernen wir auch daraus für diese Beziehung, wenn wir dann zusammenkommen? Das Learning daraus, das ist bei jedem möglicherweise unterschiedlich. Was sinnvoll ist jedoch, ist sich frühzeitig die Schutzstrategien anzusehen, die ich dadurch entwickle. Wir reden hier von 3 Monaten. Das ist etwas, was ich während dieses Gesprächs immer wieder vergessen habe. Ja. Und daran möchte ich jetzt nochmal erinnern. Das heißt, diese Unsicherheit ist vor 3 Monaten erst beendet worden. Insofern sind wir hier mitten in einem Prozess. ich tue mir schwer zu sagen, da ist etwas passiert, was irreparabel war, weil es geht ja nur um 3 Monate. Nimm mal dieses Blatt, Nora, bitte.
Stell dir vor, dieses Blatt symbolisiert etwas, das wirklich wichtig ist für dich, das du nicht gerne hergeben möchtest. Es darf nicht sein, eure Beziehung. Mhm. Und es darf keine lebende Person sein.
Okay.
Hast du was? Mhm. Okay, dann gib das bitte einmal an Benjamin. Du hast was?
Mhm.
Okay. Dann haltet das beide doch mal bitte zwischen euch und fest. Ihr habt jetzt 4 Minuten Zeit, um zu einer Entscheidung zu kommen, wer das Blatt Papier in der Hand halten wird. Wie ihr dazu kommt, bleibt ganz und gar euch überlassen.
Okay.
Okay.
Und zum Anfang, was ist dir denn wichtig?
Ich glaube, meine persönliche Freiheit und Lebensentwicklung ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich bin nicht bereit, die herzugeben.
Mhm.
Und du?
Bei mir war der erste Gedanke, dass ich gerne näher in der Natur leben möchte und mehr in den Bergen.
Mhm.
Und das nicht noch sehr, sehr lange vor mir herschieben möchte, sondern...
Was heißt denn nicht sehr, sehr lange?
Ich weiß nicht, ob ich noch einen Winter in Hamburg machen möchte.
Okay. Mhm. Na gut, aber das ist etwas, was ja nur dich betrifft, oder?
Mhm.
Also ob du jetzt nachher woanders bist, ich dann gegebenenfalls nachkomme oder so? Ist das etwas, was wir gemeinsam machen müssen oder etwas... was du auch alleine machen kannst.
Ich meine, theoretisch könnte ich es alleine machen.
Ja.
Aber ich fände es schön, wenn wir es zusammen machen, weil wir schon drüber gesprochen hatten, wegzuziehen.
Mhm.
Und dann wäre, wenn ich vorgehen würde, die Überlegung, ob es eine Fernbeziehung, ob wir das machen wollen würden oder nicht.
Mhm. Aber das ist natürlich auch die Sache, wenn es heißt, dass ich dadurch alles, woran ich jetzt gerade arbeite, aufgeben müsste, um wegzuziehen. Dann würde das eben halt mit meinem persönlichen Freiheit und Weiterentwicklung ziemlich clashen.
Aber müsstest du alles aufgeben, um wegzuziehen?
So hört sich das auf jeden Fall jetzt gerade an. Also ich wüsste ja nicht, wo es hingehen sollte, aber sag ich mal, Freiburg oder so, das wäre ja trotz allem so nicht Hamburg.
Ja.
Also ob ich jetzt nochmal einen Winter in Hamburg mitmache, weiß ich auch nicht. Aber jetzt so übers Knie schlagen, würde mir auch sehr schwer fallen.
Ja, aber du kannst ja bei deiner Arbeit ja auch remote arbeiten.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite natürlich der Austausch halt im Studio, der würde dadurch ja wegfallen. Also ich wäre wirklich nur noch remote. Würde ab und an mal vielleicht nach Hamburg kommen.
Und das wäre es dir nicht wert?
Gegenwärtig nicht. Nee.
Ihr habt noch 1 Minute.
Du könntest auch so teilen.
Nein, einer soll das Blatt haben.
Das ist die Regel. Regeln können ja auch umgangen werden. Guck mal, die kannst auch, können wir auch so machen. Können wir es nicht so machen?
Ich hab's doch losgelassen.
Hm? Okay, ganz vielen Dank. Nora, du hast losgelassen. War das Großzügigkeit?
Ich weiß, dass ich dagegen nicht ankomme.
Bei ihrer Resignation.
Ja.
Mhm. Wie würdest du sagen, wie war deine Verhandlung?
Ich habe gesagt, was ich gerne möchte für mich, aber dass ich mir halt wünschen würde, dass er da mitkommt. Also vor allem, weil dieses Wegziehen aus Hamburg bei uns von Anfang an so ein Thema war, dass wir beide sagen, wir wollen eigentlich nicht in einer Riesenstadt leben, weil wir beide eher Naturmenschen sind. Und wohin es dann genau geht, das müssen wir halt noch klären, ob es innerhalb von Deutschland bleibt oder eben auch im Ausland ist. Aber es war eigentlich immer ein Punkt, was ich immer gut angefühlt hatte, weil es eben von Anfang an so war, wir wussten beide, okay, wir bleiben jetzt nicht noch ewig in der Stadt leben.
Mhm.
Was ja so ein gemeinsames Zukunftsding ja war oder ist. Genau.
Wenn du mal einen Schritt zurücktrittst und versuchst, nur auf die Verhandlung zu gucken.
Mhm. Ich habe halt nachgegeben.
Du hast nachgegeben.
Oh.
Du hast nicht viel gekämpft.
Nee.
Von deiner Seite aus, würdest du sagen, diese Dynamik gerade hat Elemente, die du auch kennst aus eurer Beziehung, wenn ihr über Konflikte verhandelt?
Ich würde sagen, schon. Wir sind eigentlich beide freiheitsliebende Menschen. Und wenn es dann eben um solche Thematiken geht, ich aber weiß, ich komme gegen sein Gefühl nicht an. Seitdem ich eben in der Beziehung bin, bin ich bereit, Sachen mehr aufzugeben von meiner Freiheit. Mhm. Und andersrum habe ich das Gefühl nicht.
Ja. Das heißt, diese Traurigkeit, die ich gerade bei dir spüre, das ist ein Verlust. Da geht es um die Freiheit.
Mhm.
Und da ist auch eine Resignation. Ich komme dagegen gar nicht an.
Ja.
Das ist etwas, was du sagst, das erlebst du auch in anderen Verhandlungen.
Ich würde jetzt sagen, nicht immer, aber wenn wir Konfliktthemen haben, schon. Ja.
Ja.
Ich habe halt erst die Angst davor, dass wenn wir beide auf die eigene Freiheit beharren, dass es dann halt vorbei wäre.
Mhm. Dass ihr keinen Kompromiss findet.
Ja. Und deswegen bin ich dann bereit, was von meiner aufzugeben.
Mhm. Benjamin, du hast bekommen, was du wolltest.
Mhm.
Wie fühlt sich das an?
Es war sehr spannend, weil du hast mir von deinem Ziel erzählt und ich war so, nimm das Blatt. Aber ich fand es sehr schade und ich glaube, das ist auch, was teilweise mich auch so sauer macht manchmal, ist so, ja, wie schnell du aufgegeben hast. Weil ich dachte so, ich habe dann danach noch gesagt, dann zerreißen wir das, dann stellen wir uns gegen das System, wir hacken das System, wir nehmen das beide in der Hand so. Und du warst so, nee, ist jetzt deins, nimm, lass nicht weiter drüber reden. Und da muss ich auch sagen, das trifft auch Konflikte, die wir haben. Diese Dynamik gibt es schon häufig, dass ich dann auch mich hilflos fühle mit dieser Traurigkeit oder dass du dann einknickst. Und ich denke so, aber lass uns doch gucken, wie wir einen Kompromiss finden. Lass uns doch gucken, wie wir, klar, habe ich jetzt bekommen, was ich will, aber wir beide sind ja eigentlich, genau, wie du sagst, freiheitsliebende Menschen, naturliebende Menschen so. Und wo finden wir da drin eigentlich den Kompromiss?
Du hast mit den beiden die Papierübung gemacht und beide haben da relativ schnell gewusst, warum sie dieses Blatt Papier in der Hand halten möchten. Nora hat dann, und das hat man auch gemerkt, ihr kamen die Tränen offenbar schweren Herzens, dieses Blatt Papier losgelassen. Benjamin konnte sich darüber tatsächlich gar nicht so richtig freuen und er sagt, das ist tatsächlich so ein bisschen was er kennt, dass er sich wünschen würde. Gib doch nicht so schnell auf. Kämpf doch einfach mal ein bisschen mehr für das, was du gerne haben möchtest. Warum fällt es ihr so schwer, da vielleicht noch ein bisschen mit ihm weiter zu diskutieren und er das, glaube ich, wirklich gerne aus ihr rauskitzeln möchte?
Nun, ich hatte auch den Eindruck, dass es ihr so leicht nicht macht, weiter zu diskutieren, ehrlich gesagt. Aber da ist auch die Zerrissenheit in ihr groß. Sie würde gerne hier weiter diskutieren, hat aber den Eindruck, ihr fehlen die Werkzeuge dazu, um das richtig zu machen. Und diesen Eindruck, den verstärkt natürlich Benjamin dadurch, dass er ihr sagt, lass uns das und das noch lernen, lass uns da und da noch besser werden. Das ist gut gemeint. Und da finde ich interessant auch seine Zerrissenheit. Ich wünsche mir, mit dir in den Konflikt zu gehen, aber ich wünsche mir nicht, dass du das so machst, wie du es bisher machst, nämlich, dass du dann deine Emotionen mir zeigst und ich diese Emotionen leider nicht aushalten kann, weil es sind nämlich Tränen.
Hm. Wir haben es ja auch heute schon hier im Gespräch gesagt, du hast es während der Therapiesitzung auch immer mal wieder gesagt, ich muss mich daran erinnern, ihr seid, ich sag's in Anführungszeichen, erst seit 3 Monaten ein Paar. Warum kommt es einem so viel länger vor?
Diese reflektierte Art, auch auf die Metaebene ihrer Kommunikationstechniken zu gucken, ist etwas, was wir von Paaren eher gewohnt sind, die viele Jahre lang zusammen sind, die gezwungen sind, etwas zu verändern, was sie bereits als schmerzhaft erlebt haben. Die sind entweder unglaublich schnell durch diesen Prozess gegangen oder sie versuchen, diesen Prozess zu verhindern, indem sie schon anders einsteigen. Aber da sind wirklich auch 2 Seiten in mir. Ich würde denen wünschen, eine Leichtigkeit, die komplett ohne ein solches Thema auskommt. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich betone selber immer wieder, für eine Paartherapie ist es niemals zu früh. Insofern, die machen ja alles richtig. Mhm. Und trotzdem würde ich Ihnen wünschen, Sie könnten Ihre Zeit auch mit anderen Dingen noch verbringen. Ich würde euch gerne zum Thema Kommunikation noch eine Geschichte erzählen. Die habe ich in meiner Ausbildung gehört. Das ging um ein Seminar, in dem wurden bestimmte Kommunikationstechniken und Differenzierungswerkzeuge vorgestellt. Und da saß ein Paar, die sollten ein Gespräch initiieren. Und sie kämpfte wirklich mit dem Thema, sichtlich. Die Aufgabe war auch, sollte ein Thema sein, das wirklich relevant war. Und es dauerte so ein paar Minuten und dann unter Tränen brach auch es ihr heraus: Ich bete jeden Abend, dass du stirbst. Stille. Und die Erwartung natürlich an den Mann war, der springt auf, beschimpft sie: Wie kannst du sowas sagen? Ich gehe jetzt, das ist unmöglich. Wie kannst du mir den Tod wünschen? All diese Dinge, die wir wahrscheinlich alle für relativ menschlich in der Reaktion erleben würden. Und das, was er dann machte, brauchte aber auch ein Weilchen dafür, war zurückzufragen: Seit wann ist das so? Damit war die Deeskalation erreicht. Die beiden kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass aus sehr starken, strikten religiösen Gründen für sie eine Scheidung nicht möglich war. Mhm. Ihn umbringen wollte sie nicht. Und welche Lösung wäre ihr jetzt geblieben? Das heißt, um aus dieser unglücklichen Ehe rauszukommen, hatte sie nur ein Ding: Sie betete jeden Abend. Und er fragte dann: Oh, seit wann ist das so? Wie geht's dir dabei? Und erfuhr, das ist völlige Verzweiflung, die jeden Abend seit Jahren über sie hereinbricht. Davon hatte er noch nie vorher gehört und das hatte sie nie gewagt, vorher ihm zu sagen. Mhm. Das Gespräch war sehr intensiv, das war erleichternd für sie, das war auch interessant für ihn. Und als die am nächsten Tag in dieses Seminar zurückkamen, erzählten die eine ganz interessante Geschichte und die wirkten auch völlig verändert. Sie erzählte: Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, als wir da rausgegangen sind und wir waren so in Gedanken und wir waren so im Gespräch und er wäre fast über die Kreuzung gelaufen, dann wäre dieser LKW gewesen. Und ich habe ihn noch zurückgehalten. Und er drehte sich rum und meinte: Da hättest du jetzt deine Chance gehabt. Und beide haben gelacht, als sie das erzählt haben.
Schön. Ja.
Diese Geschichte ist für mich ein Beispiel, wie Differenzierung funktionieren kann. Mhm. Das ist nicht nur eine Gesprächstechnik. Das ist nicht nur Bedürfnisse und Emotionen formulieren, sondern das ist auch aushalten, etwas zu hören, was nicht das ist, was ich hören möchte.
Ja.
Wie gehe ich damit um, dass mein Lieblingsmensch andere Pläne hat als ich? Wie kann ich das aushalten? Das ist für mich die Königsdisziplin in differenzierter Kommunikation. Ja. Wie geht's euch damit?
Für mich stellt sich die Frage, welches Handwerkszeug braucht man, um diese Frage zu stellen?
Du suchst gleich nach dem Werkzeugkasten und der Lösung.
Ja.
Ist in Ordnung. Ist eine Strategie, die sinnvoll ist. Was sind deine Gedanken dazu, Nora?
Ja, mein erster Gedanke war, unser Konflikt gestern, da hat Benjamin mir eben Bedürfnisse von sich geäußert. Und ich habe die direkt als Angriff gesehen. Und dann haben wir danach auch darüber gesprochen und dann hat er gemeint, so, ja, es war halt einfach gerade meine Bedürfnisäußerung, aber ich konnte halt in dem Augenblick nicht damit umgehen. Mhm. Und daher wäre es ja schon gut, dass wir dann für solche Momente dann eben das Werkzeug haben. Also das jetzt nochmal bewusster zu wissen, okay, ja, eben, wir gehen an den Punkt, dass wir diese Bedürfnisse ja äußern, aber wie gehen wir dann damit final um? Vor allem, wenn es eben Bedürfnisse oder Wünsche, Emotionen sind, die man selber halt anders erhofft hätte.
Ja. Mhm. Es gibt dafür tatsächlich einige Fragen, die helfen.
Mhm.
Beispielsweise auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir dieses Thema gerade?
Das machen wir auch immer.
Das machen wir schon.
Da bist du fast immer schon ein bisschen genervt.
Ja. Andere Frage ist, warum ist dir das wichtig? Seit wann ist dir das wichtig?
Mhm.
Was symbolisiert diese Situation für dich? Das sind alles Fragen, die erstmal mir ein Verständnis geben, okay, das ist ein neuner Thema, das ist dir deswegen wichtig, oh, das sind die Emotionen, die du da hast, holla, und die liegen auch noch drunter,
mhm.
Okay, und das symbolisiert was für dich? Da bin ich schon ganz anders informiert.
Mhm.
Und in dem Moment, in dem ich mich darauf einlasse, übernehme ich eine andere Rolle als Zuhörer.
Mhm.
Ich werde zum Interviewer.
Mhm. Ja.
Ich helfe dir, tiefer in dieses Thema einzusteigen und dabei helfe ich mir, besser zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Mhm.
Ja.
Und auf der Differenzierungsseite ist das, ich nehme mich zurück in mein Bedürfnis und kümmere mich jetzt komplett erstmal um dich, unabhängig davon, ob ich einverstanden bin. Ich darf auch nicht einverstanden sein.
Mhm.
Also ich muss es nicht gut finden, dass du jeden Abend betest, dass ich sterbe.
Mhm.
Das muss ich wirklich nicht gut finden. Aber mich würde interessieren, warum ist das so?
Mhm.
Ja.
Mich würde interessieren, wie viel Leid ist da vorher bei dir, damit du das machst?
Mhm.
Und das seit Jahren und das jeden Tag. Es geht nicht nur um die Technik, wie ich so ein Gespräch führe, sondern vor allem dabei um meine Haltung.
Mhm.
Die Fragen, die können ganz spontan sein.
Mhm.
Aber hilfreich sind tatsächlich vor allem die Fragen, warum ist dir das wichtig? Gib mir eine Zahl, damit ich einordnen kann, wie wichtig ist dir das?
Mhm.
Wie geht's dir dabei? Was löst das aus? Was bedeutet das für dich? Was macht das mit dir? Was symbolisiert das?
Ja.
Und dazu gehört, keine Lösung finden zu wollen.
Mhm.
Bei diesem Gespräch geht es nicht um die Lösung.
Ja.
Sobald die Lösung ins Spiel kommt, sobald sie suggeriert wird durch die Frage, sobald jemand eine Lösung anbietet, eröffnet sich sofort wieder die Schlacht, worum kämpfen wir jetzt?
Mhm.
Wofür kämpfen wir?
Ja.
Die Deutungshoheit, wer hat Recht, um deine Freiheit, um meine Freiheit, was auch immer. Ohne Lösung kann ich viel tiefer reingehen.
Ja.
Und das lässt sich nur üben.
Mhm.
Du fragtest, wie komme ich dahin? Durch die Erfahrung, dass ich und du Gespräche führen können, die so tief gehen, dass sie unsere Unterschiedlichkeit offenlegen und wir nicht gegen sie angehen.
Mhm.
Das ist das, worum es geht.
Ja.
Um das zu trainieren, gibt es eine sehr schöne Übung, die ich euch mit nach Hause geben würde. Das nennt sich das Streicheleinheitenspiel, das Stroke Game. Das funktioniert ganz einfach. Nenn mir mal eine Sache, die in den letzten 2 Wochen Nora richtig gut gemacht hat, die dir aufgefallen ist, wo du sagst, das lief super, das war auf alle Fälle besser als vielleicht vorher.
Ich würde sagen, dadurch, dass wir auch die geteilten Kalender beispielsweise haben, du viel mehr Awareness auch für meine Me-Time hast und deswegen dementsprechend mich dann halt auch einfach dann nicht mehr störst. Und ich dir dann ja auch schon gesagt habe, wenn ich dann in meiner Me-Time beispielsweise gar nicht das geschafft habe, was ich eigentlich machen wollte, dann projiziere ich ja jetzt den Druck nicht mehr auf dich sozusagen, sondern dann weiß ich, na, das lag jetzt wirklich nur an mir. Ich glaube, dein Verständnis, was das angeht, ist auf jeden Fall besser geworden für mich und meine Zeit sozusagen. Ich finde es auch gut, dass du auch trotz allem auch nachfragst, was mich dann gerade umtreibt.
Nora, was ist dir aufgefallen, was in den letzten 2 Wochen Benjamin anders, besser gemacht hat? Wofür könntest du ihn loben?
Ich finde es toll, wie du dich auf meine hormonellen, emotionalen Schwankungen einlässt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch mit mehr Vertrautheit, aber dadurch, dass ja eben durch Zyklus hormonellen Schwankungen, die bei mir manchmal anders ausfallen und dass du da mir Empathie zeigst.
Noah, kannst du dich selbst loben für etwas, was du in den letzten 14 Tagen besser gemacht hast?
Das ist schwer.
Das muss nicht unbedingt etwas sein, was dir auch gelungen ist. Es kann auch was sein, wo du dir Mühe gegeben hast.
Ich würde sagen, ich habe für deinen Geburtstag einen guten Job gemacht, dass ich vorher gezielt Fragen gestellt habe und aufmerksam war, was du dir wirklich wünschst, und die beiden Wochenendtage dann ziemlich nach deinen Wünschen gestaltet habe.
Ja, das war sehr gut.
Benjamin, wofür kannst du dich loben, was du in den letzten 14 Tagen besser gemacht hast?
Also ich glaube, ich habe mir noch mehr Mühe gegeben, wieder mehr empathischer zu reagieren, wenn bei dir die Tränen laufen. Auch gestern sozusagen dann dich direkt in den Arm zu nehmen und festzudrücken und die Verbindung wieder herzustellen.
Und jetzt letzte Runde. Du darfst dir jetzt ein Lob erbitten für etwas, was dich als guten Partner ausmacht.
Ich würde mir wünschen, dass du mich wahrnimmst als jemand, der versucht, auf so vielen Ebenen so viele Sachen richtig zu machen. Und also, dass ich mich wirklich bemühe, dass es eine gute Beziehung ist. Sonst wären wir auch nicht hier.
Kannst du ihn loben dafür, dass er sich wirklich Mühe gibt, gemeinsam mit dir eine gute Beziehung zu führen?
Danke, dass du dir so viel Mühe gibst, mit mir gemeinsam eine gute, gesunde Beziehung zu führen. Und dass du immer wieder, wenn wir über Wünsche rede, die sehr schnell umsetzt.
Vielen Dank.
Ja.
Nora, du darfst auch noch einmal. Wofür würdest du dir ein Lob erbitten wollen?
Ich würde sagen, ich würde gerne gelobt werden dafür, wie viel ich irgendwie organisiere oder plane für die Beziehung oder an Dinge denke, die irgendwie für uns beide anstehen oder auch nur für dich anstehen und ich dir irgendwie nochmal Erinnerungen dafür gebe oder eine Motivation.
Ich finde es sehr großartig und liebevoll, wie du für uns beide und für die Beziehung Sachen organisierst und Termine im Auge behältst und dafür sorgst, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.
Danke.
Du hast den beiden noch eine Hausaufgabe mitgegeben. Sie sollten ihren Partner für etwas loben, was er in den letzten 2 Wochen gemacht hat. Sie sollten sich für etwas loben, was sie selber getan haben. Und sie durften sich ein Lob vom Partner wünschen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wozu das gut ist. Und wie haben die beiden das auch gemacht?
Ich mag diese Übung sehr, weil sie die Entwicklung fördert. Und zwar die persönliche Entwicklung. Ich habe individuelle Ziele. Ich nehme mir beispielsweise vor, ich werde in den nächsten 2 Wochen wirklich geduldiger sein in unseren Konversationen. Und wenn ich dann nach 2 Wochen dieses Stroke-Game, dieses Streicheleinheiten-Spiel spiele mit meinem Partner, mit meiner Partnerin und ich das sage, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, etwas geduldiger zu sein. Und die andere Person antwortet dann darauf, du, das habe ich bemerkt. Mhm. Das war wirklich toll. Und dann frage ich vielleicht noch, wie wichtig war dir das, dass ich das gemacht habe? Du, das ist mir sehr wichtig. Das ist eine 9. Da geht's mir richtig gut, wenn ich das erlebe. Und das bedeutet für mich eine Menge. Das symbolisiert für mich, du gibst dir Mühe, du investierst in unsere Beziehung. Das ist für mich natürlich Ansporn, dran zu bleiben. Natürlich versuche ich dann auch weiterhin gerne geduldig zu sein. Mhm. Und dadurch, dass dieses Spiel in verschiedenen Varianten abläuft, trainiere ich auch ein wenig Differenzierung, weil ich muss verschiedene Positionen und Blickwinkel eingehen, auch was meine eigenen Emotionen und Gefühle angeht, nicht nur die des anderen. Und aus dem Grund ist das eine schöne Übung für Differenzierung, die über ein positives Thema geht, würde ich diese Übung nur mit belastenden Themen machen, dann vermute ich mal, die wenigsten Paare würden dabei bleiben, weil wer will sich dem ständig aussetzen? Aber ein Lob bekommen, ja, da können wir schon drüber reden.
Du hast die Hausaufgabe ja quasi einmal mit den beiden jetzt in der Sitzung geübt. Was denkst du, wie haben sie sich angestellt?
Die haben sich ganz gut angestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Differenzierung tatsächlich auch an der Stelle sich noch als manchmal eine Herausforderung erweisen wird, wenn es darum geht, den anderen zu loben, ohne dabei zu sehr bei der eigenen Position zu bleiben. Das ist aber etwas, was wirklich auch schwierig ist und das muss man lernen und muss man üben und trainieren.
Im Zuge dieser Hausaufgabe ist auch ein Satz bei mir so ein bisschen hängen geblieben oder ein Ausdruck eigentlich eher von Benjamin. Du störst mich hier und da ein bisschen weniger.
Das kann ich gut verstehen. Den Satz habe ich mir auch gemerkt. An der Stelle muss ich als Therapeut auch seinen Mut honorieren, das zu formulieren. Denn am Ende ist ja auch ihre Entscheidung, wie sie damit umgeht. Ich muss ja auch Dinge, die mein Partner erlebt und anders sieht als ich, versuchen auszuhalten. Wie ich dann darauf reagiere, ist immer noch meine Entscheidung. Aber es ist schon auch wichtig zu sagen, da gibt es Situationen, in denen fühle ich mich durch dich gestört. Das ist nichts, was jemand hören möchte. Aber wenn ich wirklich etwas verändern möchte in der Beziehung, dann ist es auch wichtig, das auf den Tisch zu legen.
Du hast ja dann auch eine Geschichte erzählt von einem Paar, die du in deiner Ausbildung sozusagen kennengelernt hast. War das auch so ein bisschen, dass du das nochmal erzählt hast, um da nochmal zu verdeutlichen, ja, ihr müsst auch echt fiese Wahrheiten und fiese Gedanken des Partners manchmal aushalten?
Das war mir sehr wichtig dabei, denn ich glaube, das ist etwas, wodurch wirklich Paare richtig reifen können. Wir kennen das ja alle. Wir denken, sag uns die Wahrheit und dabei ist aber auch der Gedanke, aber bitte nur diejenige, die ich auch wirklich vertragen kann. Sag mir alles, was dir durch den Kopf geht. Aber bitte nur das, was mein Bild von dir auch bestätigt. Wir sind sehr leicht in unseren Wünschen und vielleicht auch in unseren Forderungen und Erwartungen. Aber wenn wir dann nicht das bekommen, was in unser Weltbild passt in diesem Moment, dann reagieren wir möglicherweise ja, auf diesen Unterschied plötzlich bedrohlich. Du bist doch nicht so, wie ich das erhofft habe, wie ich das erwartet habe. Ich finde, diese Geschichte, ich bete jeden Abend, dass du stirbst, verdeutlicht sehr gut, was Partner sich gegenseitig aussetzen manchmal und vielleicht aussetzen können oder auch aussetzen sollten. Mir steht nicht zu sagen, wie weit das gehen sollte in jeder Beziehung. Ich glaube, jeder darf auch Geheimnisse haben. Aber stellt euch vor, ihr könntet wirklich alles, was euch bewegt, eurem Partner, eurer Partnerin sagen. Ist das nicht ein sehr erleichterndes Gefühl? Ich glaube schon.
Was sind die drei Learnings, die wir von Benjamin und Nora mitnehmen können?
Für mich ein wichtiges Learning, das habe ich schon ein paar Mal formuliert und ich wiederhole es gerne. Es ist nie zu früh, paartherapeutische Werkzeuge zu lernen. Ein zweites Learning für mich wäre, Leichtigkeit zu Beginn der Beziehung ist manchmal anstrengend und schwierig herzustellen. Nichtsdestotrotz, es ist super wichtig, diesen Raum dafür zu schaffen und den zu ermöglichen. Und ein wichtiges drittes Learning vielleicht, Kommunikationstechnik ist das eine. Es braucht manchmal dazu auch noch etwas mehr, beispielsweise Paare können häufig hervorragend miteinander kommunizieren. Es fehlt eher an was anderem, nämlich sich in den anderen hineinzufühlen, sich in sich selbst hineinzufühlen, also Differenzierung.
Vielen Dank, Erik.
Ich danke dir.
Katharina und Philipp sind seit 13 Jahren zusammen. Sie haben ein Haus, zwei kleine Kinder und aber auch jede Menge Ärger, wie sie selbst in ihrer Bewerbung an uns schreiben. Katharina stellt die Beziehung oft in Frage und kann deswegen auch körperliche Nähe nicht zulassen.
Sobald wir uns berührt haben in kleidungsarmen Zustand, ist es dann zur Sexualität gekommen und das habe ich dann halt abgeblockt.
Genau, dann ist bei dir direkt...
Genau, dann waren das irgendwie so.
In der Sitzung mit Erik geht es bei den beiden um dunkle Wolken, die über ihn schweben und gewaltfreie Kommunikation. Wenn ihr die Berge liebt, dann hört unbedingt mal bei Bergfreundinnen rein, dem Podcast für euer Leben draußen. Kadi, Toni und Lisa nehmen euch mit auf ihre Touren, treffen inspirierende Bergsportlerinnen, geben praktische Tipps und erzählen faszinierende Geschichten vom Berg. Aktuell dreht sich bei ihnen alles ums Weitwandern. Für ihre neue TV-Doku Abenteuer Wilder Balkan waren sie 11 Tage auf dem High Scardus Trail unterwegs, quer durch den Kosovo, Nordmazedonien und Albanien. Und natürlich erzählen sie auch im Podcast von diesem Abenteuer. Von der Vorbereitung übers Unterwegssein bis hin zu spannenden Gesprächen mit Frauen aus der Region. Die Bergfreundinnen hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch, Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produziert von Olli Kleist. Distribution Nina Wietholz und Julia Herzga. Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Folgen hört ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auch gerne, lasst uns eine gute Bewertung da. Und die Paartherapie mit Erik Hegmann findet ihr ab sofort auch mit weiteren Paaren als TV-Doku in der ARD Mediathek. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass Erik euch bei eurem Thema auch unterstützen kann, dann bewerbt euch gerne für eine Intensivsitzung mit Erik in unserem Podcast unter paartherapie@ndr.de.